Komm ein bisschen näher an euch ran. Tschim, tschim, tschim. So, guten Morgen, Haus des Herrn. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe seit circa 3 Uhr morgens mit einer Mücke gekämpft, die bei mir im Zimmer war und mir immer ums Ohr rumgesummt hat. Aber ich fühle mich trotzdem sehr wach und habe keine Bedenken, dass ich hier während dem Predigen einschlafe oder ähnliches. Bevor ich anfange, will ich zuerst einen Vers vorlesen. Ich lese erst einen Vers vor und dann will ich beten. Und zwar soll der Vers, ist mir heute Morgen im Gebet wichtig geworden, die Grundlage legen für das, was dann auch kommen wird. Und der findet sich in 2. Timotheus 3, ab Vers 14, sind sogar mehrere Verse. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. So, die Grundlage von dieser Predigt heute Morgen ist die Bibel. Und wir als Haus des Herrn, wir glauben an die Bibel als Gottes Wort, inspiriert vom Heiligen Geist. Und wir glauben, dass da drin die Wahrheit steht. Und das ist wichtig, wenn wir durch eine Predigt gehen, wo Gottes Wort als Grundlage ist, damit wir wissen, hey, was bedeutet es überhaupt, wenn wir hier aus Gottes Wort hören? Sprich, wir nehmen an, das stimmt, was da drin steht. Und ich möchte gern beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns sprichst, zu uns sprichst durch dein Wort, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du zu unserem Herzen redest. Gott, wir bekennen vor dir, wenn du nicht da bist, dann ist es kein Gottesdienst. Wenn wir nicht auf dich schauen, dann ist es kein Gottesdienst. Du musst den Raum erfüllen, damit es hier einen Sinn macht. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Und ich bitte dich, dass du heute zu unseren Herzen sprichst. Ich bitte dich, dass dein Wort heute tief geht, dass es lebendig ist in uns. Und dass genau das tut, was hier steht, dass es Glauben wirkt, dass es uns zurechtweist, dass es uns überführt, dass es uns unterweist und uns zurüstet, Gott. Ich danke dir für dein Wort. Wir sind momentan in keiner Predigtreihe drin, das heißt, ich durfte mir frei auswählen, über was ich heute predigen möchte. Und vor 4 Wochen ungefähr ist mir eine Stelle sehr wichtig geworden, die ich heute als Grundlage dieser Predigt habe. Die Überschrift ist folgende: Gott, Jesus und die 3 Fragezeichen. Wer kennt die 3 Fragezeichen? Wer kann mir die Namen von den Hauptakteuren sagen? Ich sage einfach, es stimmt, ich kann es nämlich nicht überprüfen, ich weiß es nämlich nicht. Aber man sieht, ihr habt früher schön Hörspiele gehört. Was das Ganze jetzt mit Gott oder ja mit uns zu tun hat, das wird hoffentlich in dieser Predigt klar, dem einen oder anderen. Das muss näher an meinen, weiter runter, ich gebe mir Mühe. Falls dieser Titel für euch am Ende dieser Predigt immer noch keinen Sinn macht, kommt gerne auf mich zu. Ich erkläre es auch gern nochmal. Der Predigttext ist auf jeden Fall in Johannes Evangelium 14, Verse 1 bis 14, wobei der Fokus auf Vers 6 liegt. Und diesen Abschnitt, den möchte ich jetzt erstmal mit euch gemeinsam lesen. Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und so, da könnten wir uns jetzt ungefähr das nächste Jahr mit beschäftigen, mit der Stelle. Ich habe versucht, mich zu beschränken und gehe nur auf ein paar Dinge ein in dieser Bibelstelle. Zuerst wollen wir uns einfach mal den Kontext anschauen. Also, wir haben das Johannesevangelium. Am Anfang wird davon berichtet, dass das Wort in die Welt kommt. Es wird von Jesus berichtet, der auf die Welt kommt. Wir bekommen Bericht über Johannes den Täufer, wie er Jesus ankündigt. Und dann bekommen wir erzählt, wie Jesus sein Wirken in der Welt anfängt, wie er Zeichen und Wunder tut. Wir bekommen davor erzählt, wie er in Jerusalem einzieht und die Leute Hosanna, Hosanna rufen. Und jetzt ist es so, das Passa steht bevor. Wir haben den Abend vom Passamahl, und Jesus feiert dieses Passafest mit seinen Jüngern zusammen. Beim Passa wird gefeiert, dass Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, und das möchte Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern feiern. Wir kennen das als das letzte Abendmahl, das letzte, weil es das ist vor seinem Tod. Und während dieses Mahls, während die Jünger da mit Jesus zusammensitzen, da wäscht Jesus ihnen die Füße. Wir sehen, wie Jesus sich erniedrigt und seinen Jüngern dient. Wir sehen, wie Petrus sich dagegen auflehnt. Und wir sehen, wie kurz davor Jesus zu den Jüngern sagt: Hey, ich werde jetzt gehen. Und wohin ich gehe, dahin könnt ihr mir jetzt nicht folgen, aber ihr werdet mir folgen. Und Petrus springt auf und sagt: Herr, ich werde dir sogar in den Tod folgen. Und Jesus sagt Petrus: Du wirst mich noch dreimal verleugnen, bevor der Hahn morgen früh kräht. Und das ist unsere Ausgangssituation. Und jetzt kommen wir, jetzt spricht Jesus weiter. Also er gibt erstmal dieses krasse Statement an Petrus: Pass auf, du willst mit mir in den Tod gehen. Du wirst mich dreimal verleugnen, du wirst sagen, du kennst mich nicht. Und dann spricht Jesus weiter und sagt in Vers 1: Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und was ich machen möchte, ist jetzt erstmal, wir tasten uns an diese Stelle in Vers 6 heran. Wir schauen uns erstmal den ersten Vers an: Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Das Erste, was Jesus macht, ist, er weiß, dass er sterben wird, er weiß, dass er überliefert wird, er weiß, dass er ans Kreuz geht. Und das Erste, was er jetzt macht, nachdem er Petrus auch angekündigt hat, dass er ihn verraten wird, ist, er sagt: Euer Herz werde nicht bestürzt. Er bereitet die Jünger auf das vor, was kommen wird. Er weiß, dass die Jünger demnächst ziemlich verzweifelt sein werden und dass Bestürzung wahrscheinlich noch milde ausgedrückt ist für das, was sie erleben werden. Aber er sagt: Euer Herz sei nicht bestürzt. Und das Nächste, was er sagt: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und ich bin sehr beeindruckt von diesem Vers, weil es so viele Leute gibt, die sagen: Jesus sagt doch nie, dass er selbst Gott ist. Und hier in diesem Vers sagt Jesus: So wie ihr an Gott glaubt und so wie ihr Gott vertraut, so sollt ihr auch mir vertrauen. Nehmt euch mal an, Angela Merkel stellt sich hin und sagt: Ja, ihr glaubt an Gott, gehen wir davon aus, sie sagt es zu Leuten, die wirklich auch an Gott als Gott glauben, und sagt: So wie ihr Gott vertraut, so vertraut mir. In diesem Moment macht sie sich gleich mit Gott. Und genau das tut Jesus gerade. Er sagt, hey, so wie ihr Gott vertraut, der euch schon offenbart wurde im Alten Testament, genauso vertraut auch mir. Mit anderen Worten, ich selbst, ich bin Gott. Wir lesen in 1. Johannes 5, Vers 20, mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Und wir sehen in Offenbarung, Versen 1 bis 8 einmal, wie wieder steht, dass Gott von sich sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Ich bin, nicht Wahrheit und Leben, sondern Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und wir sehen ein paar Verse später, wie Jesus selbst von sich sagt, ich bin Alpha, Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Und was Jesus schon in diesem ersten Vers macht, ist, dass er sagt, hey, seid nicht bestürzt, ich bin Gott, ich bin der Gott, den ihr schon kennt aus dem Alten Testament. Wir lesen weiter in den Versen 2 bis 5. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und dann, also sagt Jesus und dann sagt Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Man muss Thomas jetzt positiv anrechnen, dass er die Bibel nicht vor sich hatte und das Gespräch wurde nicht mitgeschrieben. Das heißt, er konnte nicht nochmal zurücklesen und lesen, was Jesus gesagt hat. Denn hätte er das getan, hätte er wahrscheinlich gesehen, dass Jesus im Vers 2 sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und dort gehe ich hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das heißt, eigentlich hat Jesus die Frage schon vorher beantwortet, hat gesagt, hey, ich gehe jetzt zum Vater und ich bereite alles vor. Also die erste Frage, die Thomas stellt, so Herr, wir wissen doch gar nicht, wohin du gehst, hat Jesus eigentlich schon im Vorfeld beantwortet. Er hat gesagt, ich gehe zum Vater. Und Thomas fragt weiter, wie können wir denn dann den Weg dahin wissen? Wie soll das funktionieren? Und was man hier einfach sieht, ist, dass die Jünger tatsächlich noch nicht so richtig begriffen hatten, was auf sie zukommen wird und was auf Jesus zukommen wird. Es war ihnen nicht klar, dass Jesus jetzt am Kreuz für die Sünde der Welt sterben wird. Aber Jesus bereitet sie vor. Und ich finde immer interessant, wenn in der Bibel Fragen gestellt werden an Jesus, wie er darauf antwortet. Denn ganz oft scheint es uns so, als ob Jesus auf die Fragen überhaupt gar nicht eingeht. Und so ein klein bisschen kommt es einem hier auch vor. Also Thomas sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Und dann sagt Jesus zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich glaube, dass Jesus mit dieser Antwort eine Antwort auf mehrere Fragen gibt. Ich habe mal 3 rausgeholt, weil aller guten Dinge sind 3. 3 ist eine schöne Zahl und 3 kann man sich auch gut merken. Ich glaube, dass Jesus hier auf Fragen antwortet, die unterschwellig gefragt wurden, die noch gar nicht so im Raum stehen. Ich glaube, dass er hier auf eine unausgesprochene Frage antwortet, auf eine offensichtliche Frage, auf eine Frage, die sich demnächst noch stellen wird. Also das Erste, was Jesus sagt, ist, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und ich glaube, dass es sehr herausfordernd war, dass Jesus das gesagt hat für einen Juden. Weil die Jünger, das sind Juden, und die wissen, Gott ist der einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott neben ihm, da kann keiner neben ihm stehen. Gott selbst offenbart sich in Jesaja 43, Vers 11 mit den Worten, ich allein bin Gott, ich der Herr, außer mir gibt es keinen. Und da steht jetzt Jesus und er sagt, hey, vertraut mir, wie ihr Gott vertraut. Er stellt sich gleich mit Gott. Und ich glaube, dass eine Frage von so einem Jünger, der das Alte Testament kannte, der die Tora kannte, bestimmt war, ist Jesus wirklich Gott? Kann das stimmen? Wir haben den Vater, der sich offenbart als der Einzige und jetzt sagt der, wir sollen ihm vertrauen, Genauso wie wir Gott vertrauen, ist Jesus wirklich Gott? Und Jesus antwortet eben mit diesem einen Vers und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das erste, die erste Antwort auf diese Frage, ist Jesus wirklich Gott, sind schon die ersten zwei Worte in diesem Satz, nämlich das Ich bin. Jesus fängt seinen Satz an mit dem Ich bin und dann führt er aus, wie er ist und wer er ist. Und mit diesem Ich bin gibt er dem Ganzen seiner Aussage Nachdruck, dass er selbst Gottes Sohn ist, dass er selbst Gott ist, als Teil der Dreieinigkeit. Dieses Ich bin war nämlich für die Jünger nicht sowas, wie wenn ich jetzt hier vorne stehe und sage, ich bin die Silke, ich bin 29 Jahre alt und Elektroingenieur. Das war nicht so für die, nicht ein banaler Satz, wie man sich vielleicht vorstellt und dann weitergeht, sondern dieses Ich bin, auf dem war ein Nachdruck drauf. Es ist zu schwierig, das jetzt hebräisch, griechisch, was weiß ich, grammatikalisch zu erklären, aber dieses Ich bin war nicht nur ein einfaches Ich bin die Silke, sondern es war tatsächlich ein Nachdruck. Und damit gibt Jesus seinen Worten, dass er Gott ist, nochmal Nachdruck. Warum? Die Jünger hörten in dem Moment was anderes, das sie auch schon kannten. In 2. Mose 3, Vers 14 finden wir die Stelle, wo Gott zu Moses aus dem Busch herausspricht und er sagt zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Also die Juden, die das gehört haben, die wurden daran erinnert, wir haben einen Gott, der offenbart sich selbst als der ist, als der durch nichts gemacht wurde, sondern der Seiende. Und Jesus leitet seine Antwort ein mit den Worten, ich bin. Und weiter beschreibt Jesus Dinge, die eigentlich nur Gott in Person darstellen kann, die Wahrheit des Lebens. Er beschreibt sich mit Attributen, die nur Gott geben kann und die nur Gott selbst personifizieren kann und gibt auch so nochmal seiner Aussage Nachdruck, dass er selbst Gott ist. Und er spricht weiter und er sagt, ich bin die Wahrheit. Wir leben in einer Welt und in einer Zeit, das ist die Postmoderne, da ist das Wort Wahrheit nicht mehr wirklich das, was es einmal war, sondern ich habe hier das aus Wikipedia rausgeholt, da stand was zu Wahrheit in der Postmodernen. Philosophen der Postmoderne weisen den Gedanken einer einzigen Wahrheit als Mythos zurück. Der Begriff Wirklichkeit, Notwendigkeit, Interesse sind tausendmal entscheidender als der Begriff der Wahrheit. Also es ist für uns nicht so. Es gibt eine Wahrheit, wir wissen und glauben, es gibt eine Wahrheit und die definiert sich und zeigt sich in Jesus Christus, Gottes Sohn. Und aus diesem Hintergrund kommen wir auch von den Jüngern. Für die Jünger war klar, es gibt eine Wahrheit und die wird durch Gott definiert. Und die Elberfelder Studienbibel übersetzt dieses Wort Wahrheit als eine Wirklichkeit, die sich als zuverlässig, beständig und tragfähig erweist. Also Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit, ich bin zuverlässig, ich bin tragfähig, ich bin beständig. Das, was ich sage, das hat Bestand. Das, was ich sage, das ist wirklich wahr. Ihr könnt mir vertrauen, so wie ihr Gott vertraut. Denn ich bin die Wahrheit. Wenn ich was sage, dann werde ich euch nicht enttäuschen. Wenn ich was sage, dann ist es zuverlässig, beständig und ich bin treu. Und er spricht weiter in den Versen 10 und 11 und sagt, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Also Jesus sagt, glaubt mir, mein Wort, ich selbst bin Wahrheit, ich bin absolut zuverlässig. Aber selbst wenn ihr mir nicht glaubt, ihr wisst, Gott ist Wahrheit und dann glaubt ihm, ich nehme Gott als meinen Zeugen. Der Vater ist mein Zeuge, denn der Vater, der wirkt die Wunder in mir. Ihr wisst, diese Wunder, die ich getan habe, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, umgekehrt ist es nicht so das Wunder, Das kann kein Mensch tun. Ihr wisst es und ihr glaubt es und das habt ihr schon verstanden. Wenn ihr jetzt das glaubt, dann glaubt dem Zeugnis meines Vaters. Was ich hier tue, das hätte ich niemals von mir selbst aus tun können, sondern der Vater, der tut es durch mich. Als Mensch hätte ich das nicht tun können. Der Vater wirkt diese Wunder durch mich. Er bestätigt mich in meinem Dienst. Und als zweites sagt er, indem er auf die Werke des Vaters, die der durch ihn durchtut, hinweist, sagt er, die Schrift ist mein Zeuge. Die Schrift bezeugt mich. Er sagt, schaut euch die Wunder an, die getan werden, die der Vater durch mich tut. Und ihr werdet sehen, wie es genau das ist, was schon vor Jahrhunderten über mich angekündigt wurde. Ihr werdet sehen, dass sich genau das erfüllt, was Gott, dem ihr glaubt, angekündigt hat, dass der tun wird, der in die Welt kommen soll und Rettung und Befreiung bringen soll. Wir lesen in Johannes 5, Vers 39, da sagt Jesus zu der Menge oder zu den Schriftgelehrten, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Also die Schrift selbst bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus selbst Gott ist. In Jesaja 35, Vers 4, das ist jetzt aus dem Alten Testament einfach mal ein Beispiel, dass es auch tatsächlich so ist, dass das Alte Testament auf Jesus hinweist. Da heißt es in Jesaja 35, Vers 4 und folgende: Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark. Fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Kommt uns bekannt vor aus den ersten Versen von Johannes 14. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein, die Erlösten. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irren. Und in dieser Prophezeiung von Jesaja sehen wir genau das beschrieben, was Jesus dann in den Kapiteln davor schon alles getan hat, was wir von Jesus hören. Kranke wurden geheilt, Blinde wurden sehend, Lahme konnten wieder gehen, Taube konnten wieder hören. Und Jesus sagt, glaubt mir, die Schrift bezeugt, dass ich wirklich von Gott komme, dass ich selbst Gott bin. Also auf die Frage hin, ist Jesus wirklich Gott? Hören wir zum einen Jesu Zeugnis über sich selbst. Er sagt von sich, ich bin der ich bin die Wahrheit und Gott, der Vater, ist mein Zeuge, dass ich es bin und die Schrift bezeugt es, dass ich es bin. Jesus ist selbst Gott. Eine zweite Frage, die ja schon offensichtlicher in dem Raum steht, in dem Satz, was Thomas sagt, ich lese ihn einfach nochmal vor. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen, ist die Frage, welches ist denn jetzt der Weg? Also du sagst, wir wissen den Weg, wir wissen, wie wir da hinkommen sollen, wohin du gehst. Ich weiß nicht mal, wohin du gehst und wie soll ich da überhaupt wissen, was der Weg ist? Und die eigentliche Frage, die hinter der Frage steht, ist, welches ist der Weg? Was soll ich jetzt tun? Was ist die Lösung meines Problems? Welches ist der Weg? Und Jesus antwortet und er sagt, ich bin der Weg. Steht Thomas da und denkt sich, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Aber wenn wir Gottes Wort anschauen und wenn wir das Wirken Jesu anschauen, dann bekommen wir eine Ahnung davon, was es bedeutet. Wenn Jesus nämlich sagt, ich bin der Weg, dann sagt er nicht, macht mir alles nach. Er sagt nicht, pass auf, ich bin ein guter Mensch, ich lüge nicht, ich bin zu allen nett und ich verkündige Gottes Wort. Und wenn ihr das alles macht, dann werdet ihr den Vater sehen. Er sagt nicht, macht mir alles nach und wenn ihr genauso gut performt und wenn ihr genauso Gutes macht, wie ich das getan habe, dann seid ihr beim Vater, weil wie ich es vorgemacht habe, das ist der Weg. Das sagt Jesus nicht. Aber was sagt er denn? Er sagt nicht, ich zeige euch den Weg, sondern er sagt, ich bin der Weg. Wir sind nicht gerettet, weil wir genauso gut und genauso perfekt sind, wie Jesus das getan hat. Es ist ein Wahnsinnsgedanke, überhaupt anzunehmen, dass es funktionieren könnte, denn Jesus ist Gott. Und selbst wenn wir es mal probieren, habe ich die traurige Botschaft, wir haben es schon lang vermasselt. Genauso gerecht wie Jesus zu sein, sind wir schon lang unten durch. Es gab wohl einen Moment ziemlich kurz nach unserer Geburt, nach meiner Geburt definitiv, ich nehme an, nach jeder einzelnen Geburt in diesem Raum hier, wo wir es verpasst haben, so zu sein, wie Jesus ist. Wir kommen an seine Perfektheit niemals ran, weil wir sündigen, sündigen, sündigen. Und das haben wir schon immer getan und das werden wir auch fortwährend tun. Aber was hat Jesus getan? Er ist gekommen, um die Dinge zu tun, die wir nicht tun konnten. Wir haben es vermasselt. Wir konnten nicht sein, wie Gott ist. Wir konnten nicht gerecht vor ihm stehen. Wir haben versagt in dem perfekt sein. Und wir werden nie perfekt sein. Aber was bedeutet es jetzt, dass Jesus der Weg ist? In Galater 2, Vers 16 steht, aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz befolgt. Denn mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Wir können nicht gerecht vor Gott werden, indem wir gute Menschen sind. Das haben wir schon lang verpasst. Jesus sagt, ich selbst bin der Weg. Und er selbst ist der Weg insofern, er hat schon alles getan für uns. Uns war es unmöglich, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Und er hat es getan. Uns war es unmöglich, vor Gott zu treten, weil unsere Schuld es uns unmöglich gemacht hat. Und Jesus hat sie für uns getragen. Aber was bedeutet es jetzt, auf diesem Weg zu gehen, wenn es nicht darum geht, Jesus nachzumachen, um gerettet zu sein? Wie kann ich denn dann zum Vater kommen? Was bedeutet es, auf Jesus als Weg zu gehen? Da finden wir in Galater 2,16, da habe ich nämlich einen Teil ausgelassen, auch noch eine Antwort drauf. Da steht, nur die finden bei Gott Anerkennung, die in vertrauendem Glauben annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, um durch das Vertrauen auf ihn bei Gott Anerkennung zu finden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, wir gehen diesen Weg nicht, indem wir Jesus nachahmen, sondern wir gehen diesen Weg, indem wir uns zu 100% auf Jesus verlassen und ihm vertrauen, und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Bekehrung, Errettung bzw. Evangelium spielt nicht nur eine Rolle in dem Moment, wo wir erkennen, okay, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, sondern das Evangelium spielt jeden Tag unseres Lebens eine Rolle. Wir sind jeden Tag abhängig von der Botschaft, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Auch die Nurlani. Wir leben in der Abhängigkeit. Es gilt erstens zu begreifen und im Herzen zu verstehen, dass wir grundlegend nicht auf unsere Punkteskala vor Gott vertrauen können. Wir können nicht zum Vater kommen, indem wir gut und schlecht aufwiegen und wenn es gut läuft, dann ist das Gute mehr als das Schlechte. Und wenn der Vater da noch ein Auge zudrückt, dann kommen wir zum Vater. Sondern die Grundlage unserer Rettung ist das, was Jesus getan hat. Und der Moment der Bekehrung oder der Prozess der Bekehrung ist das, dass wir das erste Mal verstehen, okay, ich kann es nicht von mir aus tun. Ich muss zu Jesus kommen und es annehmen, was er für mich getan hat. Aber das ist nicht eine einmalige Sache in unserer Vergangenheit. Das ist nichts, was wir ab dem Zeitpunkt unserer Bekehrung vergessen und dann lernen wir andere Dinge im Reich Gottes, die wichtig sind, sondern das ist etwas, das uns bewegen muss und das uns fesseln muss und das uns nicht mehr loslässt bis an unser Lebensende. Zuerst vertrauen wir auf Gott, dass es nicht um unsere Werke geht, und dann werfen wir jeden Tag unseres Lebens unsere Hoffnung auf ihn, dass wir nichts können, ohne dass er da ist, dass wir absolut von ihm abhängig sind. Es ist nicht so, dass wir uns bekehren und Jesus anerkennen und dann versuchen, durch gute Werke es gut zu machen, sondern wir leben durch unser Vertrauen auf Gott. Wir leben aus dieser Gnade heraus. Jeden Tag ist es wichtig, dass wir jeden einzelnen Bereich unseres Lebens auf Gott vertrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass er dass er für mich sorgt. Ich muss darauf vertrauen, dass er für mich sorgt, egal ob ich einen Arbeitsplatz habe oder ob ich keinen Arbeitsplatz habe. Ich muss darauf vertrauen, dass er meine unerfüllten Sehnsüchte kennt. Ich muss darauf vertrauen, dass er mir begegnet in dem Moment, wo ich mich nach einem Partner sehne, in dem Moment, wo ich mir ein Kind wünsche und mich danach sehne. Ich muss auf ihn vertrauen, dass er bei mir ist, wenn ich krank bin und mich nach Gesundheit sehne und dass er die Kontrolle über meinem Leben hat. Ich muss darauf vertrauen, dass Gott wirklich die Hand über meinem Leben hat und dass alles, was ich habe, von ihm kommt und dass ich Hoffnung und Leben habe, indem ich mich an ihm festhalte, nicht indem ich die Werke tue, die gut sind, sondern indem ich mich an ihm festhalte. Und ja, jetzt könnte man aber kommen und sagen, aber da steht doch auch was von Werken in diesen Versen. Da spricht doch Gott auch von Werken. Wir sollen doch die Werke tun, die er getan hat und sogar größere. Was fange ich jetzt damit an? Und das steht in Vers 12, da steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das stimmt. Da werden Werke da sein, aber die Werke werden nicht dein Weg und dein Mittel sein, um in den Himmel zu kommen. Die Werke werden nicht dein Weg und dein Mittel sein, um gerettet zu sein, sondern die Werke sind ein Resultat aus verstandener Gnade. Wenn wir verstanden haben, dass Gott uns liebt, so wie wir sind, mit all unseren schmutzigen Dingen, die an uns kleben, mit all unserer Schuld, mit allem, was wir am liebsten aus unserem Lebenslauf löschen würden. Wenn wir das verstanden haben, dass Gottes Gnade das sieht und trotzdem Ja zu uns sagt, dann wird es unser Herz berühren, das muss sinken. Deshalb sage ich auch, das Evangelium ist nichts, das wir am Anfang unseres Glaubens hören, das dann weggeht, sondern das Evangelium muss tiefer sinken in unser Herz. Ich glaube, das Verständnis, dass Gott uns liebt und dass er uns gnädig ist, unabhängig unserer Leistung, das muss noch sowas von tiefer sinken und das wird Werke hervorbringen. Resultat wird sein, dass wir die Werke tun, die Jesus getan hat. Ich hatte vor einem Jahr ungefähr ein Erlebnis mit Gott, das war bei einem Global Bridegroom Fest Abend und wir treffen uns da immer mittwochs abends zum Lobpreis und zum Gebet und wir waren ein paar Leute und wir haben das Lied von der Uli gesungen, die Liebe in Person, wo es einfach darum geht, dass Gott gnädig mit uns ist, dass er für uns ist und dass er die Liebe in Person ist, dass er uns liebt bedingungslos. Und ich saß da und wir haben das gesungen und in dem Moment hat Gott mir die Augen geöffnet und ich durfte ein Stück mehr von seiner Liebe verstehen. Und ich habe einfach, es war, also man kann es nicht beschreiben, es war einfach, mir war Gottes Liebe so bewusst, dass ich hätte platzen können. In dem Moment musste ich auf die Knie gehen, ich konnte nicht anders. Und Dank musste aus mir rauskommen, egal wie. Und ich habe einfach gemerkt, was mir in diesem Moment bewusst wurde, war, Gott, wenn du mich füllst mit deiner Liebe, wenn ich deine Liebe begreife, wenn deine Liebe mein Herz ergreift, dann kann ich nicht anders, die kann ich nicht für mich behalten. Die muss rausgehen. Ich wäre am liebsten geplatzt. Geh raus, renn raus, lieb die Menschen, knutscht sie alle ab. Aber wenn Gott dir mit in seiner Liebe begegnet, dann ist es was. Du kannst nicht sagen, oh schön, Gott liebt mich, Gott liebt auch dich. Das habe ich gelesen. Sondern du wirst platzen vor Freude. Und leider lebe ich nicht jeden Tag in diesem Zustand. Vielleicht wäre ich nicht mehr arbeitsfähig. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es die Gnade Gottes, dass es mir nicht rund um die Uhr immer so stark bewusst ist. Aber die Liebe Gottes muss unser Herz ergreifen. Wenn die Liebe Gottes nicht unser Herz ergreift, die Tatsache, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, wenn das uns nicht springen lässt, dann haben wir was verpasst, dann haben wir wirklich was verpasst und wir haben es so nötig, nicht nur einmal zum Zeitpunkt unserer Bekehrung, sondern diese Wahrheit, die muss uns jeden Tag ergreifen und uns zum Platzen bringen. Und denk über die Sauerei nach. Ach, Gott gibt auch denen Gnade, die es wegwischen müssen. Annelie, hast du da was vergessen? Oder? Genau. Also nochmal, wir sind nicht gerettet, indem wir leben, wie Jesus gelebt hat. Wir sind gerettet aus Gnade durch Glauben und die Werke sind die Frucht der Gnade Gottes auf unserem Leben. Das ist was ganz Natürliches, das aus uns herauskommt, die Werke. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt, aber ich habe gestern auch gelesen, wir haben es nötiger, dass wir erinnert werden, als dass wir unterwiesen werden. Das heißt, ich erinnere euch heute einfach viel und mich mit. Genau. Also welches ist der Weg? Jesus sagt, ich selbst bin der Weg. Und zwar indem ihr im Vertrauen an mir festhaltet. Es geht nicht um eine gute Performance, es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott. Es geht darum, in Gemeinschaft, in Vertrauen auf ihn zu leben und nicht darum, die Punkte einzuhalten. Eine weitere Frage, die sich den Jüngern in absehbarer Zeit noch stellen musste, war die, jetzt ist er tot und was jetzt? Also in dem Moment, wo Jesus die Antwort gibt, lebt er noch. Aber Jesus weiß ja, er wird zum Vater gehen, er weiß, was ihn erwartet, er weiß, dass er gekreuzigt wird und er weiß auch, dass die Jünger noch nicht so richtig damit rechnen und er bereitet schon vor auf das, was kommen wird. Also die Frage, die sich den Jüngern wohl bald stellen wird, ist, jetzt ist er tot und was jetzt? Und Jesus gibt jetzt schon die Antwort und sagt, ich bin das Leben. Er gibt die Antwort und die Jünger können sich daran festhalten. Wenn wir hatten die Predigtreihe Verheißungen und das ist gut, die nochmal anzuhören vielleicht, ist so wichtig, dass wir wissen, was Gott uns zusagt, welche Verheißungen er gibt, denn die können wir nehmen, greifen, uns festhalten, ist bombensicher, weil wir haben gehört, dass Gott Wahrheit ist und dass keine Lüge, kein Trug in ihm ist und dass er absolut zuverlässig ist. Und jetzt hat Jesus zu den Jüngern gesagt, ich bin das Leben. Und die Vorstellung, vielleicht einfach, um mal einen kurzen Exkurs zu machen, die Vorstellung von den Jüngern damals und von den Juden damals über den Messias, war keine, wie wir sie kennen. Wir wissen, okay, der Retter musste in die Welt kommen, Jesus musste in die Welt kommen, damit er unsere Schuld trägt und wir freien Zugang zu Gott haben. Aber die Juden hatten ein anderes Verständnis davon, was der Messias tun würde. Wir sehen aus den Kapiteln vorher, dass die Jünger glaubten, dass Jesus der Messias ist, der von dem schon gesprochen wurde im Alten Testament, der Rettung bringen soll. Aber die Vorstellung, die sie von einem Messias hatten, war eine ganz andere als die, die wir haben. Sie haben nämlich gedacht, da wird einer kommen, das wird ein Prophet oder ein König sein und der wird hier auf dieser Welt, wird er eine Herrschaft antreten und wird alle anderen Völker unterwerfen und es wird eine Herrschaft sein, er wird regieren, in einem Friedensreich, wo die Völker miteinander im Frieden sind. Er wird Gerechtigkeit bringen, es wird Wohlstand bringen, der Ackerbau wird funktionieren, wir werden in Frieden mit unseren Nachbarn zusammenleben. Sie haben an ein Reich geglaubt, das hier auf dieser Erde besteht. Sie haben geglaubt an einen Menschen, der von Gott gesandt wird, um hier auf der Welt die Dinge recht zu rücken und in Ordnung zu bringen. Und jetzt kam Jesus und sie haben geglaubt, dass er der Messias ist, und sind mit ihm gelaufen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie bis zum Ende geglaubt haben, ah, jetzt kommt's, jetzt wird er da irgendwo hier in den Senat eingeladen, dann darf er mal eine große Rede machen und dann werden ihm alle zu Füßen liegen. Eben ist er ja auch schon in Jerusalem eingezogen, okay, auf einem Esel, aber es kann ja noch werden. Und bestimmt kommt irgendwann demnächst der Moment, wo er wirklich diese Herrschaft antreten wird, von der uns schon seit Jahrhunderten berichtet wird. Und nach Jesu Tod wird in Lukas 24 berichtet, da gehen zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus und sie unterhalten sich über das, was passiert ist, darüber, dass Jesus gestorben ist. Und wir lesen, Jesus begegnet ihnen dann auf diesem Weg. Sie wissen nicht, dass er auferstanden ist und sie erkennen in dem Moment auch nicht, dass es gerade Jesus ist, der mit ihnen spricht, weil Jesus ihnen die Augen hält oder so, irgendwie steht da drin. Und also Jesus kommt, sie wissen nicht, dass er es ist und er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortet und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Tode verurteilt, überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Das heißt, in diesem Moment war das Herz der Jünger bestürzt. Die wussten nicht, was hier gerade abgeht. Jesus war gerade noch bei ihnen und hat gesagt, ich bin das Leben. Und jetzt ist er tot. Und sie haben doch geglaubt, dass dieser der Messias ist. Aber wie kann das sein? Der Messias kann doch nicht so sterben. Der Messias kann doch nicht so erniedrigt werden. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ein paar Gedanken ab dem Moment, wo Jesus praktisch in den Garten geht und dann die Zöllner kommen. Was könnte so ein Gedankengang gewesen sein in diesem Prozess von einem Jünger, der wirklich an Jesus als seinen Messias geglaubt hat, der ihm wirklich vertraut hat? Was könnte so ein Gedankengang gewesen sein? In dem Moment, wo die Soldaten kommen und Jesus abführen wollen, denkt sich vielleicht der Jünger, er hat gesagt, er ist das Leben. Ich glaube ihm von Herzen, er wird bestimmt heil aus der Sache herauskommen. Ich vertraue auf das, was er gesagt hat. Er ist das Leben. Irgendwas wird passieren und er wird heil aus der Sache herauskommen. Und dann geht es weiter und Jesus wird abgeführt. Er kommt vor den Hohen Rat und er wird zum Tode verurteilt. Und der Jünger steht vielleicht da und sagt, jetzt Gott wird noch eingreifen. Das ist ein Todesurteil. Ja, ich weiß, was das bedeutet, aber Gott hat die Macht. Ich vertraue ihm. Er hat selbst gesagt, er ist Gott. Er hat selbst gesagt, ich kann ihm vertrauen. Und er hat gesagt, er ist das Leben. Ich vertraue ihm hundertprozentig. Gott kann hier noch eingreifen. Ihm ist es möglich. Und dann geht es weiter und sie kreuzigen Jesus. Und Jesus hängt am Kreuz. Und die, die vorbeigehen, schauen zu ihm hoch und spotten und sagen, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist. So steig herab vom Kreuz. Und vielleicht steht der Jünger nebendran und denkt sich, genau das wird er bestimmt gleich tun, weil ich vertraue ihm von ganzem Herzen. Er hat gesagt, er ist das Leben. Und ich weiß, was er sagt, es war. Vermutlich steigt er gleich vom Kreuz herab. Gott ist nichts unmöglich und ich glaube ihm. Und dann stirbt Jesus. Und wir haben einen Jünger, der sich hundertprozentig auf das verlassen hat, was Jesus gesagt hat, der dem vertraut hat, was Jesus gesagt hat. Und es sieht gerade alles so aus, als würde das, was Gott sagt, nicht stimmen. Es sieht gerade alles so aus, als könnte Gott seine Versprechen nicht einhalten. Aber der Jünger steht da und glaubt ihm und sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr und es passt überhaupt nicht in das, was ich geglaubt habe, das passt überhaupt nicht in das, was ich glaube, dass Jesus gesagt hat, was ich glaube, dass Gott mir gesagt hat. Aber ich halte mich an ihm fest, ich vertraue ihm immer noch. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, und ich vertraue ihm immer noch. Und ich glaube, dass das ein Moment ist, in dem wir uns vielleicht schon befunden haben, wo die Welt um uns herum zusammenbricht, wo wir geglaubt haben, Gott hat uns ein Versprechen gegeben. Er hat zu uns was gesagt und wir haben es genommen und wir haben auf ihn vertraut. Und die Situation sieht absolut nach dem Gegenteil aus. Es sieht absolut so aus, als würde Gott seine Versprechungen nicht einhalten. Und da kann ich nur sagen, wenn du in so einer Situation bist gerade, wo es so aussieht, als würde das nicht zutreffen, was Gott sagt. Die Diskrepanz, die dieser Jünger empfunden hat, dass er dachte, das kann jetzt nicht mehr stimmen, das passt nicht mehr miteinander überein, war, dass die Annahme, die der Jünger hatte, was Jesus gesagt hatte, wie die Dinge kommen werden, anders waren, als Gott geplant hatte, dass sie kommen würden. Oft sind wir geprägt und wir haben ein Gottesbild und wir nehmen Dinge an und wenn Gott dann irgendwas sagt, dann bauen wir das, was er gesagt hat, um unser Verständnis, das wir bereits haben, herum und schlussfolgern dann so oder so müsste es sein. Aber in diesem Moment war es so, dass die Jünger haben angenommen, der Retter würde glorreich als König herrschen auf dieser Welt. Gottes Plan war aber anders mit Jesus. Und in dem Moment, wo die Dinge anders gekommen sind, Das ist wichtig für uns zu wissen, dass Jesus Gott ist. Das ist wichtig für uns zu wissen, dass Gott Wahrheit ist, dass wir uns auf ihn verlassen können, egal was kommt. Auch wenn unsere Umstände absolut das Gegenteil herausschreien, Gott immer noch treu ist. Und das Einzige, was wir tun können und das Klügste, das Weiseste, was wir tun können, ist, ihm zu vertrauen, auch wenn die Umstände absolut anders aussehen. Dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen, wenn du in einer Situation bist, wo die Umstände absolut das Gegenteil widerspiegeln von dem, was du glaubst, dass Gott dir gesagt hat, dann vertraut trotzdem auf ihn, halt an ihm fest, suche ihn, lass ihn dieses Vertrauen, dieses tägliche Vertrauen in deinem Leben sein. Ich möchte kurz beten. Jesus, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wir wissen, dass wir alle Hoffnung in dir haben. Und ich bitte dich, stärk du unser Vertrauen und stärk du unseren Glauben auf dich und hilf du uns wirklich an dir festzuhalten in Zeiten, wo wir keinen Ausweg sehen und wo alles so hoffnungslos scheint. Aber Gott, wir glauben und wir rufen aus, du bist wahr und wir haben Hoffnung in dir, wir haben das Leben in dir. Amen. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Jesus ist auferstanden und Jesus lebt und die Jünger konnten es zuerst gar nicht fassen, aber irgendwann haben sie es dann auch angefangen zu begreifen, selbst Thomas. Wir sehen, dass Jesus seine Verheißung einhält. Wir sehen zum einen, dass Jesus die Jünger vorbereitet hat mit seiner Antwort, ich bin das Leben. In der Zeit, wo er tatsächlich dann gestorben ist, konnten sie sich immer noch dran festhalten, hey, der Ofen ist nicht aus, es geht weiter. Und dann dürfen sie auch noch sehen, die Bestätigung sehen, dass das, was Jesus sagt, wirklich wahr ist, weil er steht vor ihnen, er lebt. Und so sehen wir, Jesus selbst ist das Leben, der Tod konnte ihn nicht halten, aber es hat auch noch eine weitere Bedeutung, nämlich für uns. Ich habe gestern was von Matt Chandler gesehen und da möchte ich ein Zitat bringen, das von ihm kommt. Und da sagt er, "The gospel of Jesus Christ is that you get him and he is enough, no matter what circumstances comes." Sprich, die gute Nachricht von Jesus ist, du bekommst ihn und er ist genug, wie auch immer deine Umstände sein mögen. Jesus selbst ist das Leben. Jesus sagt nicht, ich gebe dir Leben, indem ich dir eine Familie gebe, indem ich dir Wohlstand gebe, indem ich dir eine Arbeit gebe, indem ich dir Gesundheit gebe, sondern in allererster Linie ist Jesus selbst genug. Er beschenkt uns, viele Dinge kommen von ihm. Er gibt uns Gesundheit und er versorgt uns mit einer Arbeitsstelle. Aber das Leben selbst ist Jesus und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Er reicht aus und er ist genug für uns und er kennt uns, wie wir sind. Und in ihm können wir hundertprozentig zufriedengestellt werden. Genau, was möchte ich am Schluss einfach nochmal festhalten? War das ein Jubeln über den Schluss? Schluss? Anderle? Ja, Schluss. Also zuerst möchte ich festhalten, Jesus ist Gott und Teil der Dreieinigkeit. Er ist der wahre Weg des Lebens. Keiner kommt zum Vater als nur durch ihn. Das ist eine Grundlage, in der wir leben müssen. Dann, unsere Werke sind ein Resultat aus der erlebten Gnade. Die Dinge, die wir tun, sollen wir tun, weil wir seine Gnade auf unserem Leben erlebt haben. Sie sind nicht Mittel und Zweck, um in den Himmel oder zu Gott zu kommen oder gerettet zu werden. Und ganz groß, Gott beantwortet unsere Fragen. Gott geht auf uns zu. Er beantwortet unsere ausgesprochenen Fragen, er beantwortet die unausgesprochenen Fragen und er bereitet uns sogar mit Antworten vor, die er gibt, bevor wir uns die Frage überhaupt stellen. Er sorgt für uns und er begegnet uns selbst und wir dürfen auf ihn vertrauen, dass er weiß, was wir gerade brauchen. Und eine weitere Aufforderung ist, vertrau auf Gott, auch wenn du gerade nicht verstehst, was er tut. Erinnere dich an seine Treue in der Vergangenheit. Denk zurück, was hat er schon getan in deinem Leben? Und wenn du dich an nichts erinnern kannst, dann fragen ein paar Leute, die um dich herum sind, weil manchmal ist es so, wenn wir glauben, Gott ist ja gar nicht da, dann erinnern wir uns auch an nichts. Dann frag die Leute, die um dich herum sind, und die sollen dir erzählen, wie sie Gott in deinem Leben sehen. Und das hängt damit zusammen. Rede mit anderen Christen über die Situation und lass dich so ermutigen, weiter an ihm festzuhalten. Sei im Gespräch mit anderen Christen, lass dich ermutigen, such die Gemeinschaft. Gott hat uns in Gemeinschaft hineingestellt und es soll uns dienen. Such dir eine Hausgruppe, wenn du noch keine hast. Das ist absolut wertvoll und wichtig für uns, uns gegenseitig zu unterstützen. Ganz am Schluss möchte ich einfach noch einen Teil von einem Lied vorlesen, das kennen, denke ich, viele von uns. Das ist von Paul Gerhardt, der einfach viele, viele Dinge auf den Punkt bringt. Und da habe ich ein paar Strophen einfach rausgenommen. Es ist von Befiehl du deine Wege. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohlergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er will und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freud. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Gott, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Ich danke dir, dass du in jede einzelne Situation hineinsprichst. Ich danke dir, dass du Antworten gibst, von denen du weißt, dass wir sie jetzt noch nicht verstehen, aber dass du uns vorbereitest auf das, was kommen wird. Gott, ich danke dir, dass wir uns an dir festhalten dürfen. Jesus, ich danke dir, dass wir auf dich vertrauen dürfen in jeder Situation, auch wenn wir nicht verstehen, was hier gerade um uns geschieht, auch wenn es uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Wir wissen, dass wir in dir sicher sind und dass du uns hältst. Amen. Amen.